Das geht, sagte Pickering. Ist es der Bestimmungsort?
Nein, wir benötigen Weiterflug per Hubschrauber.
Es wird eine Maschine für Sie bereitstehen. Ich rate Ihnen zu äußerster Vorsicht, bis wir besser im Bilde sind. Es gibt mächtige Mitspieler, bei denen Ihre Vermutungen tiefste Besorgnis ausgelöst haben.
Marjorie Tench, dachte Rachel.
Ich bin derzeit in meinem Wagen auf dem Weg zu einem Treffen mit der fraglichen Person. Sie hat um eine Unterredung an einem neutralen Ort gebeten. Kein Wort über ihre Bestimmungskoordinaten zu wem auch immer. Und kein weiterer Kontakt über Funk. Ist das klar?
Ja, Sir. Wir werden GSAC in einer Stunde erreichen.
Für Ihren Transport wird gesorgt. Wenn Sie am Zielort sind, können Sie über eine sichere Leitung Kontakt mit mir aufnehmen. Ich kann nicht genug darauf hinweisen, dass Geheimhaltung für Ihre Sicherheit das oberste Gebot ist. Sie haben sich heute Abend sehr mächtige Feinde gemacht.
Es klickte und Pickering war aus der Leitung. Es war 2 Stunden nach Mitternacht. Die Straße gehörte Pickering praktisch allein. Er versuchte sich zu erinnern, wann er Marjorie Tench zum letzten Mal gesehen hatte. Es war vor 2 Monaten gewesen, im Weißen Haus. Sie hatte ihm an einem langen Tisch gegenüber gesessen, umgeben von den Mitgliedern des Nationalen Sicherheitsrates, den Chefs von CIA und NASA und Präsident Herney. »Meine Herren«, hatte der Chef der CIA gesagt, »wieder einmal stehe ich vor Ihnen, um die Regierung aufzufordern, sich mit der schon lange anhaltenden Sicherheitskrise der NASA zu befassen. Bei all Ihren guten Absichten stellt die NASA nach wie vor ein Risiko für unsere nationale Sicherheit dar.« Ihre Sicherheitsmaßnahmen werden wirkungslos bleiben, solange sie sich nicht unter den Schirm der Geheimdienste begibt. Unter den Anwesenden gab es Unruhe. Es war klar, wohin der Hase lief. Es ging um die Restrukturierung der NASA als Teil der Geheimdienste. Lawrence Eckstrom schaute den Chef der CIA bissig an.
Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, Sir. Die NASA entwickelt Technologien für den nicht-militärischen wissenschaftlichen Gebrauch. Wenn einer von euch Geheimdienstlern das Weltraumteleskop herumdrehen möchte, um den Chinesen auf die Finger zu schauen, ist das eure Sache.
Der CIA-Chef sah aus, als würde er jeden Moment überkochen. Pickering schaltete sich ein.
Larry, sagte er zu Eckstrom, eure Operationen müsst ihr mit zu knapper finanzieller Ausstattung durchziehen und ihr zahlt dafür mit Fehlschlägen. Wenn wir die NASA in die Geheimdienste integrieren, wird sich eure Haushaltslage drastisch verbessern. Beide Seiten hätten nur Vorteile davon. Die NASA hätte das Geld, das sie braucht, und die Geheimdienste könnten endlich ruhig schlafen, weil die Technologien der NASA ordentlich geschützt wären.
Ich muss diesen Ansatz ablehnen. Wir befassen uns mit Wissenschaft. Mit nationalen Sicherheitsfragen haben wir nicht das Geringste zu tun.
Der Direktor der CIA erhob sich und blickte wütend auf Eckstrom herab. »Wissenschaft soll nichts mit der nationalen Sicherheit zu tun haben? Um Himmels Willen, Larry, unser Land ist nur deshalb sicher, weil es wissenschaftlich die Nase vorn hat. Leider ist Ihr Laden so löchrig wie ein Sieb und hat sich mal für mal als Sicherheitsrisiko erwiesen.« Nun sprang Eckstrom auf.
»Sie wollen also allen Ernstes vorschlagen, 20.000 NASA-Wissenschaftler für Geheimdienste arbeiten zu lassen? Die Triebfedern für unsere Innovationen sind Leidenschaft und Neugier, nicht die zweifelhafte Aussicht auf militärische Überlegenheit.«
»Larry«, sagte Pickering in begütigendem Tonfall, »ich bin sicher, bei der CIA ist keine Rede davon, dass NASA-Wissenschaftler zum Bau von militärischen Satelliten eingesetzt werden.« Das Aufgabenfeld der NASA würde sich überhaupt nicht verändern. Pickering wandte sich an den Präsidenten. Jeder hier weiß, dass die Sicherheitslecks der NASA auf das Konto ihrer ungenügenden Finanzierung gehen. Ich schlage vor, dass die NASA die nicht-militärische Behörde bleibt, die sie immer war, nur mit besserer Finanzausstattung und etwas mehr Verschwiegenheit.
Einige Mitglieder des Sicherheitsrates nickten. Präsident Herney jedoch war von Pickerings Sermon nicht erbaut.
Bill, ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Werden Ihrer Meinung nach die Geheimdienste stillhalten, wenn in Zukunft der Löwenanteil der Mittel in die Mars-Mission fließt, die keinerlei unmittelbaren Nutzen für die nationale Sicherheit abwirft?
Die NASA wird machen können, was sie will.
Blödsinn. Als Präsident habe ich eines gelernt. Wer die Musik bezahlt, bestimmt auch, was gespielt wird. Ich wage gar nicht, mir vorzustellen, wie viel von der wissenschaftlichen Forschung der NASA noch übrig bleibt, wenn das Militär das Sagen hat. Will ihr missfallen, dass die NASA mit anderen Ländern gemeinsame Projekte betreibt, zeugt von Kurzsichtigkeit. Der Friede wird durch Leute geschmiedet, die trotz der Differenzen ihrer Regierungen zusammenarbeiten. Wenn Sie mich fragen, leisten die Gemeinschaftsunternehmungen der NASA mehr für unsere nationale Sicherheit als jeder Spionagesatellit. Pickering spürte, wie Zorn in ihm hochkochte. Wie konnte ein Politiker sich herausnehmen, ihm derart von oben herabzukommen? Zumal Hörnis Idealismus Menschenleben kostete. Marjorie Ten schien zu spüren, dass Pickering kurz davor war zu explodieren. Bill, schaltete sie sich ein. Wir wissen, dass Sie eine Tochter verloren haben. Aber bitte vergessen Sie nicht, dass sich hier im Weißen Haus die Investoren die Klinke in die Hand geben. Sie alle wollen, dass wir den Weltraum für die Privatwirtschaft öffnen. Wenn Sie meine Meinung hören möchten, ist die NASA bei all ihren Fehlern der beste Freund, den die Geheimdienste sich wünschen können. Sie werden noch an meine Worte denken.
Dieses Hörbuch wird fortgesetzt auf CD Nummer 5.